Letzte Woche sind wir einer wunderbaren Frau begegnet, der Maria von Bethanien. Und die hat was sehr Inspirierendes getan. Sie hat ein Salböl genommen, das waren ihre ganzen Ersparnisse, das war ihre ganze Sicherheit, das war ihre Mitgift, die sie gebraucht hätte, um heiraten zu können. Und sie nahm dieses Öl und goss es über Jesus aus. Einfach aus Liebe. Einfach, um ihm eine Freude zu machen. Wir können sagen, sie hat ihr Leben an Jesus verschwendet. Und niemand von den Anwesenden hat es wirklich verstanden. Die haben Maria nicht verstanden. Die haben sie sogar kritisiert. Die haben ihre Motive fehlinterpretiert. Haben gesagt, hey, was für eine Verschwendung, das hätten wir verkaufen können und den Armen geben können. Damit hätten wir was Soziales machen können. Aber Jesus auf der anderen Seite, er hat sich gefreut drüber. Ich glaube, er war ermutigt. Ich denke, es hat sein Herz erwärmt. Jesus hat gesagt, lass in Ruhe. Sie hat was Gutes getan. Sie hat mir etwas Gutes getan. Er fand's gut. Ich denke, ihr Frauen können das nachempfinden. Oder, wie fühlt ihr euch, wenn euer Mann mit so einem riesen Blumenstrauß nach Hause kommt und euch in die Hände drückt? Wie fühlt ihr euch? Ist gut? Freut ihr euch? Wisst ihr was, rein wirtschaftlich betrachtet, rein ökonomisch, rational, ist es eine volle Verschwendung. Wenn die Blumen verwelken, vielleicht in 2, 3, 4 Tagen, und dann ist der ganze Wert vernichtet. Was für eine Verschwendung. Oder Frauen, wie seht ihr das? Stimmt ihr überein? Ich denke nicht. Es ist nie eine Verschwendung, jemand anderen eine Freude zu machen. Und diese Handlung drückt natürlich viel mehr aus als nur den materiellen Wert. Es ist viel mehr wert als nur der Einkaufswert der Blumen. Es drückt ein Herz aus, eine Liebe, eine Hingabe des Herzens. Und das war, was Maria getan hat. Jesus hat sich gefreut über dieses Herz der Maria, das ihn geliebt hat. Willst du Jesus eine Freude machen? Hey, was gibt Schöneres, als Jesus eine Freude zu machen? Willst du es tun? Oh, wie kann ich das tun? Ich als kleiner Mensch, wie kann ich dem ewigen Gott eine Freude machen? Ja, wir können das. Wisst ihr wie? Wenn wir dasselbe tun, was Maria getan hat. Wäre das nicht klasse, wenn wir alle unser Leben an Jesus verschwenden würden? Und dann, weil wir ihn so radikal lieb haben und so radikal für ihn leben wie die Maria, wenn die Leute dann dran Anstoß nehmen und sagen, hey, was geht denn bei dir ab, wenn wir sagen würden, ich verschwende mein Leben an Jesus. Wäre das nicht eine wunderschöne Sache? Jesus ist so erfreut, er ist gesegnet, es wärmt sein Herz, wenn wir ihn wirklich anbeten, wenn wir wirklich für ihn leben. Wir denken oft nicht so über Gott, dass wir ihm eine Freude machen können oder dass er diese Emotionen hat, aber er hat es, die Bibel sagt uns das. Es fällt ihm auf, wenn wir das für ihn tun. Es ist ihm aufgefallen bei Maria. Und es freut ihn, es wärmt sein Herz. So wie es bei euch Frauen ist, wenn die Männer euch Blumen schenken. So ist es auch bei Gott. So wie Eltern sich freuen, wenn die Kinder ihnen Liebe ausdrücken. Ich habe keine Kinder, ich bin noch nicht verheiratet, aber ich habe 2 kleine Neffen. Und der Ältere von den beiden, der Daniel, das ist ein ganz wunderbares Kind. So ein kleiner Blondschopf mit großen blauen Augen. Sehr sonniges Gemüt. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht von ihm. Seht ihr, es zahlt sich aus, vorne zu sitzen beim Gottesdienst. Da ist er gerade beim Kochen. Das erste Bild ist auch klasse hier, warte mal. Da ist er gerade dabei, die Katze zu misshandeln. Da hat er irgendein Massagegerät. Aber er ist ein wunderbarer, liebevoller kleiner Mann. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Und wisst ihr, was er getan hat letztes Mal, wo ich daheim war auf Besuch? Da hat er gesagt, Onkel, ich liebe dich. Oh, mein Herz ist dahingeschmolzen. Ich möchte ihn am liebsten nur nehmen und knuddeln. Und so ist es mit Gott. So fühlt sich Gott, wenn wir ihn anbeten wollen, wenn wir für ihn leben wollen. Es wird schon im Alten Testament gesagt, dass das Brandopfer, was ein Ausdruck war von ganzer Hingabe, dass es ein Wohlgeruch war für Gott. Gott freut sich drüber. Und wenn wir so leben, wenn wir für ihn leben, dann ist es nie verschwendet. Dann erfüllen wir erst den tiefsten Zweck unseres Lebens überhaupt. Heute werden wir einen scharfen Kontrast sehen zu Maria. Heute werden wir einen Mann sehen, der Anstoß genommen hat an dem, was Maria getan hat. Ihr kennt seinen Namen. Sein Name ist Judas. Er hat das Gegenteil getan. Er hat gesagt, es ist Verschwendung. Und wisst ihr, was Jesus über ihn gesagt hat? Er hat gesagt, sein ganzes Leben ist Verschwendung. Er ist der Sohn des Verderbens. Leute, wenn wir unser Leben nicht an Jesus verschwenden, dann ist unser Leben verschwendet. So ist es. Judas hat Anstoß genommen. Warum? Weil er hat die Kasse gehabt. Und er war ein Dieb. Er wollte das Geld für sich haben. Und er war nicht einverstanden mit dieser Verschwendung. War nicht einverstanden mit der Sicht Jesu von diesen Dingen. Und dann, als er gemerkt hat, dass Jesu Pläne anders sind als seine eigenen, dass mit Jesus kein Geld zu machen ist, hat er Jesus selbst zu Geld gemacht. Weil er dieses Salböl nicht verkaufen konnte, hat er Jesus verkauft. Seht hier im Vers 10. Judas Ischariot, einer von den Zwölfen, ging zu den hohen Priestern hin, um ihn, das heißt Jesus, an sie zu überliefern. Sie aber freuten sich, als sie es hörten und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn zu gelegener Zeit überliefern könnte. 1. Timotheus 6, Vers 10. Da heißt es, eine Wurzel allen Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Geldliebe ist ein Übel, ist die Wurzel alles Bösen, sagt Paulus. Geldliebe. Das Problem ist nicht Geld oder Reichtum an sich. Das ist neutral, das können wir für Gutes oder für Schlechtes gebrauchen, ist ein Werkzeug eigentlich in unseren Händen. Also Geld oder Reichtum ist nichts Schlechtes an sich, aber es ist schlecht, wenn es unser Herz einnimmt. Geldliebe ist ein Problem. Wir nennen das auch Habsucht oder von mir aus Materialismus. Das ist ein Problem. Das ist Götzendienst eigentlich. Und ich würde sagen, gerade in unserer Kultur, wo wir so wohlhabend sind alle, ist es vielleicht die größte Konkurrenz zu Gott. Materielle Dinge. Und wir alle stehen in Gefahr, Geld zu lieben oder Materialisten zu werden. Das ist ein großes Übel unserer Zeit. Es bringt viele Menschen von Gott weg oder hält sie ab von Gott. Zerstört Familien, zerstört Ehen. Geldliebe. Ist nicht nur unbedingt was für Reiche, wo Reiche schuldig sind. Ein Armer kann genauso schuldig sein. Du kannst arm sein und ein Materialist sein. Dafür leben, reich zu werden. Ist kein finanzielles Problem, Geldliebe, wie viel wir haben oder wie viel wir nicht haben. Es ist ein Herzensproblem. Es war das Problem von Judas. Judas liebte Geld mehr als Jesus. Und deswegen war er gewillt, ihn zu verkaufen. Für 30 lächerliche Silberstücke, das war der Preis eines Sklaven. So billig war Jesus in den Augen von Judas. Und warum war er so billig in seinen Augen? Wegen Geldliebe. Das war der Anfang. Wegen Habsucht, wegen Materialismus. Jesus warnt uns vor Habsucht. In der Bergpredigt, in Matthäus 6, hat er gesagt, niemand kann zwei Herren dienen, Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ist unmöglich. Du kannst entweder für Gott leben oder du kannst für materielle Dinge leben. Du kannst kein Materialist sein und ein echter Jünger von Jesus sein. Weil wenn dir Geld wichtiger ist als Jesus und was er sagt, dann wirst du gewillt sein, Steuern zu hinterziehen, zu betrügen, zu lügen, zu stehlen, was immer nötig ist, um mehr Geld zu machen, um den Besitz zu vermehren. Weil du den Mammon anbetest und nicht Gott, bist du gewillt, diese Dinge zu tun. Und es wird dein Leben zerstören, wird dich zumindest von Gott wegbringen. Und wie viele Familien sind kaputt gegangen, weil einer der Partner ein Materialist ist. Und es ist traurig, habsüchtige Menschen sind nie zufrieden. Die wollen immer mehr und immer mehr. Sind sehr unfreie Menschen, sind versklavte Menschen eigentlich. Das ist, was Götzendienst tut in unserem Leben, es versklavt uns. Woran erkennst du, dass du habsüchtig bist? Das eine ist diese Unzufriedenheit, die Undankbarkeit auch. Das andere sichere Zeichen ist, wenn du gewillt bist, Kompromisse einzugehen mit dem, was Gott sagt, mit seinem Wort, um irgendeinen finanziellen Vorteil zu bekommen. Deswegen hat Jesus uns gesagt, wieder in derselben Stelle, Matthäus 6, er hat gesagt, ihr trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das soll eure Priorität sein. Und all dieses andere wird euch hinzugefügt werden. Hebräer 13, da heißt es, euer Wandel, das heißt euer Lebensstil, sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Vertrau auf Gott. Kolosserbrief 3, Kapitel 5 legt noch ein Schäuflein nach. Da schreibt der Paulus, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Das heißt, diese irdischen, sündigen Impulse. Tötet sie. Unzucht, ein biblisches Wort für Sex außerhalb der Ehe, Unreinheit, spricht von sexueller Unreinheit hier auch, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die ein Götzendienst ist, heißt es da hier. Habsucht ist ein Götzendienst, ist ein falscher Gott. Und biblisch haben wir das auf derselben Ebene wie Ehebruch hier. Wir denken normalerweise nicht so drüber. Habsucht ist eine dieser Sünden, die wir verniedlichen. Aber Gott sagt uns, die Habsucht, der Materialismus in uns, das ist was sterben muss. Das ist was wir töten müssen. Wie können wir das tun? Das erste ist, dass wir Buße tun. Dass wir es als Sünde bekennen und sagen, Gott, es ist falsch, diese Tendenz in mir, das muss raus aus meinem Leben. Zweitens, wir müssen unser Leben neu Gott unterwerfen. Gott sagen, ich will dir folgen, ich will deinen Willen tun, egal was es mich kostet. Und dann drittens müssen wir um Gottes Hilfe bitten, auf seine Kraft vertrauend. Galater 5, da heißt es, wandelt im Geist, lasst euch vom Heiligen Geist kontrollieren. Vertraut auf ihn und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Und dann der vierte Punkt ist, wir müssen unser Leben neu ausrichten, neu auf Gott ausrichten. Das heißt, dass wir ihn zur Priorität machen wieder, dass wir stille Zeit halten mit ihm, Zeit gemeinsam mit ihm, vielleicht Zeit mit unserer Familie verbringen, diese Dinge, die wir vernachlässigt haben, wegen unserer Geldliebe. Das heißt, dass wir uns als Verwalter sehen von dem, was Gott uns anvertraut hat und nicht als Eigentümer. Er darf uns sagen, was wir machen sollen mit dem, was wir haben. Wir unterwerfen unsere Finanzen ihm. Und praktische Gehorsamschritte. Wo wir ungehorsam waren, müssen wir das ändern, müssen gehorsam werden. Das kann ganz praktisch heißen, wenn wir unsere Steuererklärung ausfüllen, dass wir nicht mehr lügen, dass wir nicht mehr stehlen. Epheser 4, 28 heißt es, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, Nicht mehr stehlen, sondern durch Arbeit verdienen. Und dann heißt es weiter, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Das ist auch ganz praktisch. Wir müssen geben. Bedürftigen, vielleicht Missionare unterstützen, ins Reich Gottes investieren. Jedes Mal, wenn ich gebe, gebe ich ein Stück von meiner Habsucht und von meiner Selbstsucht weg. Das ist ganz praktisch. Jesus hat gesagt, wo unser Schatz ist, dort wird unser Herz sein. Ich denke, es sind wichtige Worte an uns, weil wir leben in einer materialistischen Kultur und viele Christen sind angesteckt davon. Und ich entdecke es manchmal in meinem Herzen. Wir müssen aufpassen. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht zu Judasen werden oder zu Judasinen, was immer das weibliche Wort dafür ist. Wir müssen aufpassen. Wir müssen mit diesen Tendenzen in uns umgehen, bevor sie uns fertig machen. Seht ihr, der Judas hat es nicht getan und er hatte Jesus verkauft. Die jüdischen Leiter haben ihm Geld angeboten für Jesus und er war gewillt, Jesus zu verkaufen. Hast du einen Preis? Was ist Jesus dir wert? Gibt es einen Preis, für den du Jesus verkaufen würdest oder verraten würdest? Vielleicht eine Karriere. Oder vielleicht ist es der Mammon. Würdest du sagen, Mann, wenn ich Millionär sein könnte, dann würde ich Jesus verlassen? Dann würde ich meinen Christsein, meine Nachfolge hinten anstellen? Vielleicht sind es Drogen. Vielleicht ist es eine Frau oder ein Mann. Wo du in deinem Herzen sagst, Mann, wenn mir die Traumfrau, irgendein Model über den Weg laufen würde und die will mich, hey, dann würde ich Jesus verlassen, würde Kompromisse eingehen, würde wieder meine Nachfolge hinten anstellen. Hast du einen Preis? Pass auf, wenn es so einen Preis gibt in deinem Leben, weil eines Tages wird Satan kommen und diesen Preis auf den Tisch legen. Er wird dich versuchen mit dieser Sache. Er wird alles versuchen, um dich von Jesus wegzubringen. Das hat er bei Judas getan. Das wird er bei dir und bei mir tun. Deswegen müssen wir vorsichtig sein. Es ist wichtig, dass wir diese Dinge bereinigen, dass wir umgehen damit, bevor es so weit kommt. Judas hat sein Leben zerstört, weil er es nicht getan hat. Am Ende wurde er besessen von Satan. Der hat Besitz ergriffen von ihm. Und es hat ihn umgebracht, hat sein Leben zerstört. Es ist ein trauriges Ende, was Judas erfahren hat. Es gibt nur schwarz oder weiß im geistlichen Leben. Entweder wir sind von Jesus besessen oder wir sind vom Teufel besessen letztendlich. Epheser 2 spricht darüber, dass wir mitschwimmen mit diesem Strom, der von ihm gelenkt wird, diesem Strom unserer gottlosen weltlichen Kultur. Müssen aufpassen. Wenn du einen Preis hast auf deinem Leben, dann oh oh, dann zu schnell Buße. Dann kann es böse ausgehen. Judas ist uns ein Zeichen hier. Judas war ein Materialist und am Ende hat er Jesus verkauft. Vers 12 lesen wir. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passah schlachtete, sagen seine Jünger zu ihm: Wohin willst du, dass wir gehen und bereiten, damit du das Passah essen kannst? Sie sind jetzt am Abend vor der Kreuzigung Jesu. Das Passahfest, wir haben das letzte Woche angesprochen, war ein Erinnerungsfest an die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Und es war normalerweise ein Familienfest, wo die ein Lamm geschlachtet haben, geopfert haben im Tempel. Das Lamm, das Opfer des Lammes, hatte das Volk Israel befreit. Sie haben ein Lamm geschlachtet als Familie. Manchmal waren es zwei Familien, wenn sie kleine Familien waren, die zusammengelegt haben. Es war ein Familienfest. Aber die Jünger sind hier davon ausgegangen, dass sie es zusammen feiern würden. Sie als Jünger mit Jesus. Familie Gottes ist uns oft näher, als die eigenen Verwandten es sind. Das ist eine besondere Einheit, das ist eine besondere Liebe, die Gott uns schenkt füreinander. Und ich mag das. Wenn ich unsere kleine Gemeinde hier anschaue, ich habe mir gestern überlegt, wir sind Menschen aus 4 verschiedenen Kontinenten hier und 9 verschiedenen Nationen. Da sind Schwarze, da sind Weiße und alles zwischendrin. Junge und Alte. Und doch haben wir Einheit in Jesus. Und wir haben eine Liebe füreinander. Das ist nicht normal in dieser Welt. Das ist nur was, was Gott tun kann in unserer Mitte. Und das ist was Wunderschönes. Ich liebe das, die Gemeinde Gottes. Wohin willst du, dass wir gehen und bereiten, dass du das Passa essen kannst? Und er sendet 2 seiner Jünger und spricht zu ihnen: Geht hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm. Und wo er hineingeht, sprecht zu dem Hausherrn: Der Lehrer sagt, wo ist mein Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, mit Polstern belegt und fertig, und dort bereitet es für uns. Jesus hatte alles arrangiert. Und warum ist es so seltsam hier? Warum sagt er da ein Typ mit einem Wasserkrug, folgt dem nach? Ja, wir wissen, dass Judas ihn verraten wollte. Deswegen schickt er nicht alle Jünger, er schickt nur 2. Und er sagt ihnen dann nicht die Adresse, dass Judas nicht hingehen kann und das verbesten kann. Jesus wollte dieses Abendmahl in Ruhe verbringen mit seinen Jüngern. Und wir sagen heute, ja, was ist da so Besonderes dran, dass hier ein Mann mit einem Wasserkrug rumläuft? Besondere dran war, dass es eine Frauenarbeit war, damals. Also es wäre so ungefähr, wie wenn wir heute einen Mann sehen, der mit einer Handtasche rumläuft. Ich meine, in gewissen Städten kann man auch das sehen. Aber es war ungewöhnlich. Es war ein Zeichen. Er wird euch einen großen Obersaal zeigen, mit Bolzern belegt und fertig, und dort bereitet es für uns. Und die Jünger gingen aus und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Das heißt, sie gingen in den Tempel, haben ein Lamm geopfert, das wurde geschlachtet, und haben sie es wieder mitgebracht, haben die Brote, den Wein, die bitteren Kräuter, alles, was für dieses Erinnerungsmahl nötig war, vorbereitet. Ich habe hier eine Folie von diesem Obersaal. Ne, die andere. Das Foto, genau. Obere Bild. Hier, das ist zumindest laut Tradition der Saal, wo Jesus mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert hat. Oben in der Oberstadt, der Altstadt von Jerusalem. Haben natürlich eine Kirche drüber gebaut, ist ja ganz klar, wie sie es mit allem getan haben, wo Jesus irgendwo seinen Fuß hingesetzt hat. Aber dort war es angeblich. Das Passafest, wie gesagt, war ein Erinnerungsfest. Erinnerungsfest an die Verschonung der Israeliten vor Gottes Gericht und ihre Erlösung aus der Sklaverei in Ägypten durch das Vertrauen auf das Opfer eines Lammes. Wir haben letzte Woche schon davon gesprochen, ist natürlich ein Bild auf Jesus hin und auf das, was er für uns getan hat. Er ist das ultimative Lamm Gottes. Und diese ganzen Bilder sollten uns nur auf ihn vorbereiten. Jesus ist das Lamm Gottes, das uns befreit hat von der Verdammnis und der Sklaverei unserer Sünde. Dadurch, dass er sich am Kreuz für uns aufgeopfert hat und unsere Schuld getragen hat. Und ich kann mir vorstellen, das war eine sehr emotionale Zeit für Jesus, dieses Passa, dieses Bild auf ihn hin, auf sein Kreuz hin zu feiern, auf sein Opfer. War der Abend vor seiner Kreuzigung, und ich denke, es hat ihn erinnert an den ganzen Horror des Kreuzes, der vor ihm lag. Und ich denke, auch die Jünger haben gemerkt, dass hier irgendwas Außergewöhnliches in der Luft lag. Vielleicht haben sie diese Schwere auf dem Herzen von Jesu gespürt. Ich denke, das war eine sehr, wie soll man sagen, eine sehr dichte Zeit, eine sehr emotionale Zeit, dieses Abendmahl gemeinsam mit den Jüngern. Und als es Abend geworden war, kommt er mit den 12. Und während sie zu Tisch lagen und aßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern, der, welcher mit mir ist. Oh. Johannes Evangelium sagt uns, dass Jesus erschüttert war in seinem Geist. Er war aufgewühlt, er war traurig, es war sehr emotional das Ganze. Einer von euch wird mich verraten. War ein Schock für die Jünger. Wir können uns das vielleicht so vorstellen. War vielleicht so, stell dir vor, du bist mit deinem Partner beim Abendessen. Hier ein Glas Rotwein, Kerze auf dem Tisch. Und plötzlich schaut dich dein Partner, dein Mann, deine Frau an, schaut dir in die Augen und sagt, du wirst fremdgehen. Du wirst mich betrügen. Oh, spürt ihr, wie das weh tut? Wow, Schock, was? Ich? Fremdgehen? Könnte ich sowas tun? Ja, ich denke, ich könnte es tun. Wir sind alle Sünder, wir sind alle fähig zur Untreue. Wir haben eine sündige Natur. Ich glaube, dass jeder einzelne von uns potenziell jede Sünde tun könnte. Wir sind zu allem fähig. Wenn wir uns nicht von Jesus und seinem Geist beherrschen lassen, denken wir müssen nicht sündigen, wenn wir uns von ihm beherrschen lassen. Aber wir sind ganz sicher fähig. Ich glaube, jeder einzelne von uns ist fähig, in jede Sünde reinzufallen, fähig, das Schlimmste zu tun. Deswegen, wenn wir einen Bruder oder eine Schwester fallen sehen, dürfen wir nicht hochmütig werden, denken, ach, das könnte mir nie passieren. Sollte uns viel mehr demütigen, sollte uns eine heilige Furcht geben, sollte uns noch näher zu Jesus hintreiben, dass es uns nicht passiert. Aber ich stelle mir vor, so ein ähnlicher Konflikt wie in dem Herzen eines Partners, wenn der Partner sagt, du wirst fremdgehen. Ich denke, so etwas Ähnliches hat sich in den Herzen der Jünger abgespielt, in ihren Gefühlen, in ihren Gedanken. Dieser Schock und diese Entrüstung zuerst, aber auch dieser Schmerz und dieses Bewusstsein der eigenen Schwäche. Sie fingen an, betrübt zu werden und einer nach dem anderen zu ihm zu sagen, doch nicht ich? Seht ihr, dass sie demütig sind hier? Demut ist eine Konsequenz von echter Gemeinschaft mit Jesus, von echter Intimität mit ihm. Sind hier um ihn versammelt. Prophet Jesaja, ersten Kapitel von Jesaja, spricht er Gerichtsworte um die Nationen, um Israel herum. Und er sagt, wehe, wehe euch, wehe euch. Und dann im Kapitel 6 sieht er den Herrn hoch und erhob auf den Thron und er sagt, oh, wehe mir. Das passiert, wenn Menschen wirklich Gott sehen. Wie wird eine Gemeinde oder eine Familie oder ein Ehepaar eins, wenn wir uns versammeln um den Herrn? Besonders auch, wenn wir uns um seinen Tisch versammeln, an das denken, was er für uns getan hat, an sein Opfer für unsere Sünden, für meine persönliche Schuld, die ihn umgebracht hat und ihn getrennt hat vom Vater. Und man, wenn ich daran denke, dann kann ich nicht stolz bleiben. Dann macht mich das demütig. Dann habe ich die richtige Perspektive von mir selbst. Vers 20. Er aber sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel taucht. Einer, der Gemeinschaft hat mit mir. Das war der höchste Ausdruck von Gastfreundschaft, von Gemeinschaft, von Einheit, wenn Leute damals gegessen haben zusammen. Jesus hat sich bis zuletzt um Judas bemüht. Wir sehen hier dieses Zusammenwirken von Gottes Souveränität und der Entscheidungsfreiheit der Menschen. Etwas, was wir nie ganz verstehen können. Aber Jesus wusste, dass Judas ihn verraten würde und Gott in seiner Souveränität hat es gebraucht, um seinen Plan auszuführen. Aber auf der anderen Seite war es die alleinige Entscheidung von Judas. Es war sein Ding. Er hat sein Herz verhärtet. Und Jesus versucht ihn hier bis zuletzt umzustimmen und zur Buße zu bewegen. Er wirbt um sein Herz. Er nannte ihn Freund. Bis zuletzt, bis er ihn geküsst hat im Garten und verraten hat, hat er gesagt, Freund. Er ist gemeinsam mit ihm, er hat ihm die Füße gewaschen. Aus Johannes können wir erkennen, dass er ihm den Ehrenplatz gegeben hat bei diesem Passamahl. Ich habe auch das auf eine Folie gemacht, so eine kleine Grafik. Süß, ne? Habe ich gestern gebastelt. Aber so ungefähr die Sitzordnung. Die sind damals nicht gesessen bei Tisch, die sind gelegen. Auf der linken Seite sind sie gelegen und dann mit der rechten Hand haben sie eingeworfen. Und wenn wir das Johannesevangelium lesen, dann wissen wir, dass Johannes zur Rechten von Jesus gelegen sein muss, weil er hat seinen Kopf auf seine Brust gelegt. Und er hat Judas ein bisschen zu essen gegeben, das heißt, Judas musste zur Linken von ihm gelegen sein. Und das war der Ehrenplatz. Jesus wirbt um das Herz von Judas, er gibt ihm den Ehrenplatz bei seinem letzten Mahl. Und mir scheint sogar, wenn ich das Lukas-Evangelium lese, dass Judas sogar dabei war bei der Einsetzung des Abendmahls. Niemand hat Judas verdächtigt. Da war nichts in dem Verhalten von Jesus, was seinen Verdacht auf, oder was ihren Verdacht auf Judas gelenkt hätte. Jesus hat uns vorgelebt, was es heißt, seine Feinde zu lieben. Jesus sagt uns nie was, was er nicht selbst vorgelebt hat. Und jetzt ladet er uns ein, auch so zu leben, wie er gelebt hat. Dankeschön, Nina. Jesus warb um Judas bis zuletzt. Und er warnte Judas. Vers 21, der Sohn des Menschen, zwar geht er hin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jenen Menschen gut, wenn er nicht geboren werde. Für jeden, der nicht von neuem geboren ist durch den Geist Gottes, weil er sich mit Glauben oder durch Glauben mit Jesus verbunden hat und sein Erlösungswerk. Für jeden, der nicht von neuem geboren ist, wäre es besser, überhaupt nicht erst physisch geboren worden zu sein. Weil ohne Jesus gehen wir in die Hölle. Das ist, was er uns ganz klar sagt. Was musst du tun, um nicht dorthin zu kommen, um nicht in die Hölle zu gehen, in ewige Verdammnis, sondern die Ewigkeit gemeinsam mit Jesus zu verbringen im Himmel? Ja, du musst das für dich persönlich in Anspruch nehmen, was Jesus getan hat für dich am Kreuz. Du musst im Glauben annehmen, dass er für deine persönliche Schuld bezahlt hat, als er auf dem Kreuz gehangen ist. Unsere Erlösung beruht auf zwei historischen Ereignissen. Das eine ist das, was Jesus für uns getan hat. Dass er ein perfektes, sündenloses Leben für uns gelebt hat. Dass er ans Kreuz gegangen ist. Dass er dort all unsere Schuld auf sich genommen hat und sich zurechnen hat lassen. Dass er dafür gestorben ist an unserer Stelle, dass er begraben wurde, dass er auferstanden ist. Das ist die eine Tatsache, das ist die Grundlage für unsere Erlösung. Im ersten Johannesbrief sagt uns der Apostel Johannes, Jesus ist gestorben für die Sünden der ganzen Welt. Für alle Menschen, die je gelebt haben. Jesu Opfer kann alle retten. Es hat unendlichen Wert. Aber Gott wird uns nichts aufzwingen. Gott will, dass wir es annehmen. Er hält uns Erlösung als Geschenk hin. Aber ein Geschenk muss angenommen werden und muss ausgepackt werden, damit man Nutzen davon hat, oder? Oder wir könnten sagen, Jesus oder Gott hat in Jesus einen Scheck ausgestellt, der all unsere Schulden begleicht. Aber Leute, ein Scheck wird nur wirksam, wenn er unterschrieben wird und wenn er eingelöst wird. Nicht automatisch. Und so ist es auch mit unserer Erlösung. Die wird nur wirksam für uns, was Jesus für uns getan hat, wenn wir sie annehmen wollen. Wie tun wir das? Die Bibel sagt uns, wir tun das durch Glauben. Wir entscheiden uns darauf zu vertrauen, dass Jesus uns von unseren Sünden rettet und uns in Beziehung mit Gott bringt. Wir entscheiden uns zu glauben, dass er das Opfer für meine persönliche Schuld war. Mein persönliches Passa-Lamm, das Lamm Gottes. Wir geben unsere Selbstgerechtigkeit auf, unsere Versuche, uns selbst zu erlösen, aus uns selbst Annahme bei Gott zu finden durch eigene Werke, und wir nehmen seine Gerechtigkeit an, die Jesus uns anbietet. Wir sagen, das soll für mich gelten. Wir laden ihn ein, unser persönlicher Retter zu sein, unser persönlicher Herr zu sein. Das ist dieses zweite historische Ereignis, auf dem unsere Errettung passiert. Das eine ist, was Jesus für uns getan hat vor über 2000 Jahren. Da wurde der Scheck ausgestellt. Das zweite ist der Tag, wo wir es für uns persönlich annehmen. Dann wird der Scheck sozusagen unterschrieben und eingelöst und dann wird es wirksam. Dann wird unsere Schuld auf Jesus überwiesen und seine Gerechtigkeit auf unser Lebenskonto überwiesen und wird uns zugerechnet. Wir Christen, wir gebrauchen verschiedene Worte für diese Glaubensentscheidung. Wir sagen Bekehrung dazu oder Lebensübergabe oder Jesus in unser Leben einladen. Aber im Prinzip geht es um eine Identifikation, eine persönliche Identifikation mit Jesus und mit dem, was er für uns getan hat. Ich vertraue nicht länger auf mich selbst, was ich tue, sondern ich vertraue auf Jesus allein, was er für mich getan hat, dass das mich in Gemeinschaft mit Gott bringt. Dass ich dadurch Annahme bei ihm finde. Und ich entscheide mich, sein Nachfolger zu werden. Das ist, was damit gemeint ist. Lesen wir weiter im Vers 22. Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach, nehmt, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen den und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Bevor Jesus ans Kreuz geht für uns und die Jünger verlässt, gibt er ihnen und uns ein Bild von dem, was er tun wird, oder für uns, für das, was er getan hat. Er ersetzt das Passamal, was ein Erinnerungsmal war an die Erlösung Israels aus Ägypten, durch das Abendmahl, was eine Erinnerung für uns ist an unsere Erlösung durch Jesus von unseren Sünden. 1. Korinther 11 heißt es, wir sollen es tun zu seinem Gedächtnis. Es ist sozusagen ein Bild, wie das Bild von geliebten Menschen, das wir bei uns tragen. Vielleicht kennen das einige, wo sie mal getrennt waren von ihrem Geliebten, von ihrem Partner oder von der Freundin oder vom Freund. Vielleicht kennt ihr das. Wenn man längere Zeit getrennt ist, man sieht einander nicht, man teilt das Leben nicht so wie früher, man wird fast so, können wir sagen, ein bisschen entfremdet. Man gewöhnt sich irgendwie so ein bisschen, die Person nicht zu sehen, und irgendwo kühlt das Herz ein bisschen aus. Aber dann, wenn wir telefonieren mit dieser Person und wenn wir das Bild anschauen dieser Person, oh Mann, dann, das wärmt dann wieder unser Herz und erneuert wieder irgendwie diese Liebe, die in uns ist für diese Person. Und das ist, was das Abendmahl für uns ist. Jesus gab uns ein Bild für sein Erlösungswerk für uns. Er gab uns was Materielles, was zum Anfassen, was wir sinnlich erfahren können in unsere Hand, um uns zu helfen. Wir können uns bildlich vergegenwärtigen, bildlich vor Augen halten, was Jesus für uns getan hat im Abendmahl. Es ist eine bildhafte Predigt, könnten wir sagen, wenn wir Abendmahl feiern. Und es ist eine wunderbare Gelegenheit, ihm zu begegnen, uns auf ihn einzulassen, unser Herz neu wärmen zu lassen von seiner Gegenwart und seiner Liebe. Es ist wie wenn du mit deiner Freundin telefonierst, deren Bild du in der Hand hältst. Das ist, was das Abendmahl ist für uns. Und ich denke, ihr wisst, dass es im Laufe der Kirchengeschichte und auch heute noch verschiedene Ansichten gab, was jetzt genau dieses Stück Brot ist, ob das verwandelt wird in den wörtlichen Leib Jesu, wenn wir Abendmahl feiern, obwohl es natürlich offensichtlich Brot bleibt, zumindest der Form nach, oder ob diese Wandlung nicht passiert. Meines Erachtens verfehlt diese Debatte die ganze Aussageabsicht von Jesus. Ich glaube, Jesus wollte nicht eine philosophische Aussage treffen über das Brot, was in den Händen hält, sondern er wollte darstellen, was er für uns getan hat. Na, legt jetzt mal alle eure theologischen Definitionen und Sachen hier, die ihr im Kopf habt, diese Konzepte beiseite und versetzt euch in die Jünger. Ich spiele jetzt Jesus für euch. Hier habe ich ein Brot. Habe ich gestern vom Dönerladen, vom Memmi, drüben geholt. Versetzt euch einfach mal in die Jünger. Wenn ich jetzt sage, das ist mein Leib. Was bedeutet das für euch? Das ist mein Leib. Und dann tue ich was damit. Was sagt euch das? Würdet ihr glauben, dass ich jetzt wörtlich mich selbst in Händen halte? Ich glaube, es geht darum, was er getan hat. Jesus sagt, guck mal, das ist mein Leib. Ich glaube, das ist die Aussageabsicht davon. Ich glaube, es spricht davon, dass was mit mir passieren wird, wenn ich sage, das ist mein Leib. Mein Leib wird zerrissen. Ich werde sterben. Das ist, was Jesus gesagt hat. Hebräer 10 sagt uns interessanterweise, dass der Vorhang im Tempel, der zerrissen wurde, als Jesus gestorben ist, dass es ein Bild ist für seinen Leib. Vergossenes Blut. Wofür steht das? Das steht für wieder für Tod, für ein Leben, das gegeben wurde. Gerade im alttestamentlichen Denken, wir müssen jüdisch denken. Blut des Opfertieres. Sünden wurden bekannt, symbolisch auf ein unschuldiges Opfertier gelegt. Dem wurde die Gurgel durchgeschnitten, das wurde ausgeblutet, das Tier. Ziemlich krasse Lektion, die Gott hier den Menschen lehrt, um sie auf Jesus vorzubereiten. Tier wurde ausgeblutet. Der Hohepriester ging hinein ins Heiligtum mit diesem Blut. Im Heiligtum stand die Bundeslade, diese Box. Da waren die 10 Gebote drin. Diese Gebote, die uns anklagen, weil wir sie nicht halten können, die uns verdammen. Der Deckel, der oben auf dieser Bundeslade, auf dieser Box drauf war, wurde Sühnedeckel genannt. Das war so ein Deckel, wo diese 2 Engelwesen oben abgebildet waren und so Schnitzbilder halt da drauf waren. Und der hohe Priester geht hinein in das Allerheiligste und spritzt das Blut des Opfertieres auf den Sühnedeckel und bedeckt sozusagen das, was uns anklagt, das Gesetz, was drinnen liegt, es bedeckt unsere Sünden, sodass, wenn Gott symbolisch von oben drauf schaut, sieht er die Sünden nicht mehr, weil sie bedeckt sind von dem Blut eines Opferlammes. Das ist der Hintergrund, das müssen wir verstehen, wenn wir von Blut sprechen, das für uns vergossen wird, oder von einem Opfer. Die Bibel sagt uns, dass diese Opfertiere das Blut von denen die Sünde nur bedecken konnte, aber Jesus, das Lamm Gottes, sein Tod für uns, dass er sein Leben für uns eingesetzt hat, anstelle von unserem Leben, das kann unsere Sünden wegnehmen. Also, was Jesus sagt, ich werde sterben für euch. Ich werde mein Leben für euer Leben geben. Und er sagt ja, das wird den neuen Bund etablieren. Nicht länger der alte Bund. Ihr müsst nicht länger in den Tempel rennen und wieder Tieropfer opfern für jede Sünde, die ihr begangen habt. Das müsst ihr nicht mehr tun. Das Bild ist erfüllt. Diese Bilder sollten uns nur auf Jesus vorbereiten. Es ist der neue Bund. Jesus sagt, ihr müsst auf mein Opfer vertrauen, das ich ein und für alle Mal für eure Sünden dargebracht habe. Das eure Sünden weggenommen hat. Interessanterweise in Johannes 6, wo Jesus sagt, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist und ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Da ist ganz klar, dass mit Essen und Trinken gemeint ist, dass wir zu ihm kommen und an ihn glauben, uns mit ihm verbinden im Glauben. Das ist gemeint. Und darum geht es auch im Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl, wo wir uns daran erinnern, was er für uns getan hat, an den Preis, den er für uns bezahlt hat, dass er sein Leben für uns eingesetzt hat. Und es erinnert uns daran, der Preis ist bezahlt. Jesus hat vor 2000 Jahren für deine ganze Lebensschuld bezahlt. weggenommen. Diese Sünde existiert nicht mehr. Deine ganze Lebensschuld existiert nicht mehr in Gottes Augen, wenn du in Jesus bist. Auch das dürfen wir uns vor Augen halten. Daran dürfen wir uns erinnern. Der Preis ist bezahlt. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Deswegen ist das Abendmahl auch ein Verkündigungsmahl. Wir verkündigen etwas, bis er kommt. Wir verkündigen seinen Tod, seine Auferstehung, die Vergebung, die Annahme, die wir bei Gott haben in Jesus. Dürfen wir uns selbst verkündigen, während wir uns das bildlich vor Augen halten. Das Brot in unseren Händen halten, den Becher in der anderen Hand. Abendmahl ist auch ein Festmahl. Wir freuen uns dran, wir feiern das, was Jesus für uns getan hat. Das Abendmahl ist kein Trauermahl, dass wir kommen und sagen, oh, ich armer Sünder, ich bin nicht würdig, ich bin so traurig. Nein, wir kommen im Glauben und wir danken Gott, wir preisen ihn dafür, dass er uns Erlösung geschenkt hat, dass wir Vergebung haben in ihm, weil wir ihm vertrauen. Das Abendmahl ist auch ein Gemeinschaftsmahl, wo wir Gemeinschaft haben mit dem auferstandenen Jesus. Er will uns begegnen, wenn wir Abendmahl feiern. Er will uns diese Tatsache seiner Liebe, die Annahme, die wir bei ihm haben, die Vergebung, die er uns geschenkt hat, er will uns das neu zusprechen im Abendmahl. Und er will uns stärken. Wenn wir Jesus begegnen, dann stärkt uns das immer. Er will uns stärken in diesen Versuchungen, in denen wir stehen. Er will unser Gewissen reinwaschen von konkreten Sünden, die wir begangen haben. Wir dürfen frei werden in seiner Gegenwart und können sagen, wir dürfen baden in seiner Liebe, wenn wir Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist auch ein Bundesmahl, wo ein Bund ausgedrückt wird, eine Abmachung zwischen uns und Gott. Es ist Gottes Bundeszusage an uns, es ist ein neuer Bund in Jesu Blut. Gottes Zusage, dass dieser Tausch passiert ist. Deine Schuld gegen seine Gerechtigkeit. Gottes Bundeszusage an mich ist, weil du auf Jesu Werk vertraust, bist du gerettet und bist angenommen von mir. Aber auch ich darf meine Seite Gott wieder neu hinlegen und zusagen im Abendmahl. Ich kann ihm sagen, Gott, ich glaube an dich und ich mache mich eins mit dir. Auch mit deinem Willen, mit deinen Zielen, mit dem, was du für mich getan hast und mit dem, was du für mich willst. Gott, ich gebe mich dir hin als ein lebendiges Opfer, wie es im Römerbrief Kapitel 12 heißt. Du bist mein Erlöser und du bist mein Herr. Ich lege meinen Fahneneid sozusagen nochmal neu ab. Jesus, ich gehöre dir. Abendmahl ist auch ein Hoffnungsmahl. 1. Korinther 11 sagt uns, wir schauen voraus. Wir feiern es, bis er kommt. Hier im Vers 25 sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde. Sehen wir schon, dass es Wein war. Nicht wörtlich sein Blut. Dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Vielleicht ist hier das Hochzeitsmahl des Lammes angesprochen, was wir in Offenbarung 19 sehen. Jesus wird wiederkommen. Und dann wird unsere Erlösung vollendet sein. Dann werden wir einen neuen Leib haben und wir werden feiern mit ihm in seiner Herrlichkeit im Himmel. Und auch darauf schauen wir voraus, wenn wir Abendmahl feiern. Abendmahl ist auch ein Gemeinschaftsmahl als Leib Christi. Wir feiern Gemeinschaft. So wie wir von dem einen Brot essen, sind wir ein Leib und aneinander Glieder. Wie gesagt, wenn wir Jesus im Zentrum haben, dann stärkt es unsere Gemeinschaft. Wir schauen gemeinsam auf ihn. Macht uns auch bewusst, dass wir sein Leib sind. Und dass die Person, die neben mir sitzt, zu mir gehört. Auf eine Art und Weise. Wie feiern wir Abendmahl praktisch? Wie ist es? Ich denke, Abendmahl feiern heißt innehalten. Auf sein Kreuz schauen, über sein Werk für uns nachdenken. Ist auch eine Gelegenheit, mich selbst zu prüfen. Zu sagen, Gott, wo habe ich mich verunreinigt? Wo habe ich gesündigt? Wo sind da noch so falsche Einstellungen in mir? Vielleicht so ein Materialismus, wie es bei Judas war. Gott, was ist in meinem Leben, was raus muss? Und der Heilige Geist ist immer treu, uns diese Dinge aufzuzeigen, wenn wir offen dafür sind. Und wenn er uns diese Sünden zeigt, kann ich sagen, ja, ich bekenne es. Bekennen heißt nichts anderes als übereinstimmen. Gott, ich stimme dir überein, dass es Mist ist. Es ist falsch. Es muss raus aus meinem Leben. Aber dann darf ich auch daran denken, dass Jesus für diese konkrete Sache bezahlt hat. Und ich darf sagen, Jesus, danke, dass du für diese Sünde bezahlt hast. Dass du mich reingewaschen hast davon. Und ich darf daran denken, dass er seinen Leib, sein Leben zerbrechen ließ für mich. Römerbrief Kapitel 6 sagt uns, dass unser alter Mensch mitgebrochen wurde, mitgekreuzigt wurde mit ihm am Kreuz. Diese sündigen Tendenzen müssen mich nicht mehr beherrschen, so wie sie es früher getan haben, bevor Jesus in meinem Leben war durch seinen Geist. In Jesus haben wir schon Sieg über Sünde, wenn wir es nur im Vertrauen annehmen und wenn wir uns ihm hingeben, dass er sein Leben durch uns leben kann. Und so darf ich Jesus sagen, ja, ich bekenne, das ist falsch, das muss raus aus meinem Leben. Danke, dass du dafür bezahlt hast. Danke, dass du mir Kraft schenkst, dass du mich jetzt stärkst, anders zu leben. Danke für den Neuanfang, den du mir schenkst. Wenn ich sein Blut, den Kelch in den Händen halte, darf ich sagen, Jesus, danke, dass du bezahlt hast für diese konkrete Sünde. Ich preise dich dafür, ich feiere das, dass ich Vergebung habe heute Morgen, dass ich Gemeinschaft mit Gott haben darf. Und ich erwarte, dass du mich stärkst im Abendmahl, in der Gemeinschaft mit dir. Also das Abendmahl ist viel mehr als nur irgendwie eine äußere Tradition oder irgendwo, wo wir schnell mal ein Stück Brot essen und einen Schluck machen aus dem Kelch. Es ist viel mehr. Das Abendmahl ist ein Nachdenken und ein Erinnern, ein Hören auf Jesus, eine Kommunizieren mit ihm. Kommunion sagen wir auch für das Abendmahl. Ein Preisen, ein Anbeten, wo ich mich auch von ihm berühren lasse. Nichts, was wir irgendwie eilig oder vorschnell einfach so gedankenlos tun sollten. Noch eine Sache, Matthäus 26 in der Parallelstelle, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, trinkt alle daraus. Alle Christen sollen Abendmahl feiern. Gerade die, die sich unrein und unwürdig fühlen, gerade die, die gesündigt haben. Das sind die, die es am meisten brauchen. Hebräerbrief Kapitel 4 sagt uns, lasst uns mit Freimut, mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Seht ihr, wir kommen oft gerade dann nicht, wenn wir es am meisten brauchen. Nicht, weil Gott uns nicht annimmt, sondern weil wir uns selbst irgendwie in unserem Herzen wegen Schuldgefühlen oder wir verdammen uns selbst und wir bleiben fern von ihm. Oh, ich bin nicht würdig zu kommen. Leute, wir sind nie würdig, in uns selbst zu Gott zu kommen. Niemals. Keinen einzigen Tag unseres Lebens. Wir sind nur würdig zu kommen wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Und in ihm sind wir würdig zu kommen. Das sind wir schon angenommen bei Gott dem Vater. Und das feiern wir im Abendmahl. Also wir dürfen kommen. Wir sollen kommen. 1. Korinther 11 sagt, viele unter euch sind schwach und krank, weil ihr den Leib des Herrn, weil ihr sein Werk am Kreuz richtig beurteilt. Nicht genug schätzt, nicht genug in Anspruch nehmt, nicht genug ausnutzt im Glauben. Also wir dürfen kommen. Das Abendmahl ist ein Fest für Christen. Für Nicht-Christen, wenn jemand hier ist, der noch nie persönlich Jesu Werk am Kreuz für sich persönlich angenommen hat. Ich glaube, dann ist das Abendmahl eine wunderbare Gelegenheit, es zu tun, wo wir uns das bildlich vor Augen halten, was Jesus für uns getan hat. Zu sagen, Jesus, das soll für mich gelten. Ich vertraue mich ganz dir an, rette mich, Herr. Komm in mein Leben, sei mein Herr, sei mein Erlöser. Lesen wir noch den letzten Vers. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg, haben Psalmen gesungen am Ende vom Passamahl. Beeindruckt mich, Jesus ging mit einem Loblied auf den Lippen seinem Leiden entgegen, seinem Werk am Kreuz für uns. Auch wir wollen ihn loben und wir wollen ihn anbeten und wir wollen ihn preisen, wenn wir jetzt gemeinsam Abendmahl feiern.